Gleich am Anfang der Predigt möchte ich uns ein ganz wichtiges Prinzip vor Augen malen und vergegenwärtigen, was uns heute die ganze Zeit auch mit beschäftigen wird oder um was es eigentlich heute in der Predigt eigentlich schon geht. Und das heißt, Gott wendet immer das Schlechte zum Guten. Gott wendet immer das Schlechte zum Guten. Immer wenn Gott hier auf der Welt aktiv ist, macht er aus etwas Schlechtem etwas Gutes. Manchmal muss er da mal mit dem Schlechten abrechnen, damit etwas Gutes daraus entsteht. Manchmal schenkt er aber auch unverdienten Segen, damit was Gutes daraus entsteht. Und einmal kommt er selbst auf die Erde, trägt die ganze Schuld der Menschen, damit Menschen gerettet werden. Alles das, damit Gutes daraus entsteht. Die ganze Bibel erzählt eine Geschichte, wie Gott aus etwas Schlechtem etwas Gutes macht. Aus anderer Sicht kann man sagen, wenn Gott nicht am Werk wäre, würde es nichts Gutes geben. Weil nur Gott selbst ist gut. Da kam mal ein angesehener Mann zu unserem Herrn Jesus und fragte ihn, guter Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Jesus aber sprach zu ihm, ja, was nennst du mich gut? Niemand ist gut, außer nur einer, und das ist Gott. Was Jesus ihm sagen will, ist, du weißt nicht, wie du mich gerade ansprichst. Nur einer ist gut und das ist Gott. Und Jesus sagt zu sich selbst, was nennst du mich gut? Du weißt gar nicht, wer ich bin, aber du hast recht, ich bin Gott. Nur einer ist gut und das ist Gott. Liebe Freunde, wenn wir Gott begegnen, entsteht immer aus etwas Schlechtem etwas Gutes. Oder anders ausgedrückt, wenn wir Gutes sehen wollen in unserem Leben, dann müssen wir Gott begegnen. Wenn sich Schlechtes zum Guten wenden soll, dann müssen wir erstmal Gott begegnen. Wenn zerrüttete Beziehungen unter uns sind und wieder heil werden sollen, dann müssen wir persönlich, jeder einzelne von uns, erstmal Gott begegnen, damit etwas Gutes daraus entsteht. Weil Gott alleine ist gut. Und das ist die ganze Botschaft von heute, das ist die ganze Botschaft der Predigt heute. Gott begegnen in der Uneinigkeit untereinander. Und ich will heute anhand der Geschichte zwischen Isaak und Rebekka ein bisschen woher die Uneinigkeit eigentlich kommt und was sie so alles bewirken kann in unserem Leben, um am Ende drauf zu kommen, wie wir mit ihr eigentlich umgehen können. Und die Antwort ist eigentlich klar, ja, begegne Gott. Ich will bei der Kennenlerngeschichte zwischen Isaak und Rebekka starten und wir werden uns dann immer weiter vorarbeiten durch diese Geschichte. Wie sich die beiden kennengelernt haben, ist erstmal eine einmalige Geschichte. Abraham war bereits 140 Jahre alt und sein Sohn Isaak war 40 Jahre alt. Und in dieser Situation startete Abraham eine Verheiratungsaktion, die besser nicht laufen konnte für Isaak und Rebekka. Sie lief so gut, diese Verheiratungsaktion, dass sich Gott entschieden hat, daraus die längste Erzählung im ersten Buch Mose zu machen. Das ist der längste Abschnitt der Einzelerzählung im ersten Buch Mose. Als ob so Gott uns sagen will, schaut euch mal an, ich will euch ganz genau erklären, wie man perfekt in eine Ehe starten kann. Die Geschichte ist durchtränkt von Abenteuer, Vertrauen auf den Herrn, Gebet, Gebetserhörungen, Führungen und Bestätigung von Gott selbst. Freude und Liebe nach der Hochzeit. Und am Ende der Geschichte bekommt Isaak eine tolle Frau. Und es heißt in 1. Mose 24, Vers 67, übrigens, die Geschichte steht im ganzen Kapitel 24, 1. Mose 24. Ich möchte nur das Ende jetzt erwähnen. Dann führte Isaak sie in das Zelt seiner Mutter Sarah und er nahm Rebekka und sie wurde seine Frau. Und er gewann sie lieb. Also die Mutter Sarah ist schon gestorben gewesen und Isaak übergab ihr das Haus. Und er gewann sie lieb. Sie liebten sich freiwillig. Es war keine arrangierte Ehe. Rebekka ist freiwillig gekommen. Alles war super, alles ist perfekt gelaufen. Alles wurde in der Gegenwart Gottes durchgeführt. Gott hat geführt und bestätigt. Gott ist gut. Besser kann es nicht laufen. Und jetzt kommt ein kleines Aber ins Spiel, welches ich hier noch einfügen will. Ein toller Anfang, ein toller Start in die Ehe mit dem Herrn, im Herrn, garantiert noch keine Abwesenheit von Uneinigkeit. Garantiert noch keine Ehe ohne Uneinigkeit. Bei Isaac und Rebekka merken wir es spätestens ab dem Zeitpunkt, als die Kinder zur Welt kamen. Und ich möchte diesen Abschnitt vorlesen. Es ist ein längerer Abschnitt, ihr könnt ihn gern aufschlagen. In 1. Mose 25, Vers 20. 1. Mose 25, ab Vers 20. Und Isaac war 40 Jahre alt, als er sich Rebekka zur Frau nahm, die Tochter des Aramäers Betuel aus Padan Aram, die Schwester des Aramäers Laban. Und Isaac hat den Herrn für seine Frau, und Isaac bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Da ließ der Herr sich von ihnen bitten und Rebekka, seine Frau, wurde schwanger. Also Rebekka war die ersten 20 Jahre der Ehe unfruchtbar und Isaac blieb beständig im Gebet für Rebekka, bis der Herr dann das Gebet erhört hat. Und dann in Abvers 22, und die Kinder stießen sich in ihrem Leib. Da sagte sie, wenn es so steht, warum trifft mich dies? Rebekka hat gelitten unter dieser Situation. Irgendwas rumort in ihrem Bauch rum, irgendwas passiert da. Sie hat Angst gekriegt und hat gesagt, was ist da los? Jetzt bin ich schwanger geworden und jetzt verliere ich sie vielleicht wieder? Weil sie wusste ja nicht unbedingt, dass da zwei Kinder im Bauch sind. Und sie ging hin, den Herrn zu befragen. Der Herr aber sprach zu ihr, zwei Nationen sind in deinem Leib und zwei Volksstämme scheiden sich aus deinem Inneren. Und ein Volksstamm wird stärker sein als der andere und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Das ist die Antwort Gottes auf ihre Frage. Was passiert da in meinem Bauch? Da sind zwei Nationen und es wird so geschehen, dass der Ältere dem Jüngeren dienen wird. Das war eigentlich anders. Gott hat es anders vorhergesagt, wie es normalerweise war. Normal war der Erstgeborene der, der das Erbrecht hatte. Aber Gott hat es der Rebekka anders offenbart. Der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und als die Tage erfüllt waren, dass sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib. Und der erste kam heraus, rötlich, ganz und gar wie ein haariger Mantel. Und man gab ihm den Namen Esau. Und danach kam sein Bruder heraus und seine Hand hielt die Ferse Esaus. Da gab man ihm den Namen Jakob, das heißt Fersenhalter oder eigentlich heißt es Betrüger im weiteren Sinne. Und Isaak war 60 Jahre alt, als sie geboren wurden. Und die Jungen wuchsen heran. Esau wurde ein jagdkundiger Mann, ein Mann des freien Feldes. Jakob aber ein gesitterter Mann, der bei den Zelten blieb. Und Isaak hatte Esau lieb, denn Wildbret war nach seinem Mund. Rebekka aber hatte Jakob lieb. Bevor ich auf diese Geschichte näher eingehe, will ich eine kleine Erklärung machen und eine kleine Behauptung aufstellen, die vielleicht den einen oder anderen überraschen wird. Nämlich meine Behauptung ist, wir gehen immer zwangsläufig mit viel Uneinigkeit in die Ehe hinein. Egal wie gut es vorher lief, egal wie gut die Verlobungszeit lief, wir gehen zwangsläufig und immer mit viel Uneinigkeit in die Ehe hinein. Ich will das kurz erklären, wie ich das meine. Jeder von uns bringt ein großes Geschenkpaket mit in die Ehe rein. Es ist noch wunderschön verpackt, eine schöne rosarote Schleife um dieses Paket rum. Und in diesem Paket sind viele, viele tolle Dinge. Und jeder bringt dieses Paket rein. Und diese Dinge sind zum Beispiel unser Charakter, bringen wir mit in die Ehe hinein. Schön verpackt mit einer rosaroten Schleife drumherum. Unseren Charakter, den wir so während unseres Lebens uns so zugelegt haben. Erfahrungen in unserem Leben bringen wir in die Ehe rein, die eine Prägung hinterlassen haben. Vorstellungen über das Leben selbst bringen wir rein. Wünsche und Prioritäten, die wir so haben. Bedürfnisse, die gestillt werden müssen oder sollen. Beide bringen dieses Paket mit in die Ehe. Und in der Ehe beginnen wir dann, dieses Paket immer mehr aufzumachen. Und sehen dann, was sich in diesem Paket alles so verbergen kann. Und da sind wahnsinnig viele Überraschungen in diesem Paket drin. Und das Ganze nennen wir mal Prozess des Kennenlernens. Dieses Kennenlernen, der Prozess des Kennenlernens hört niemals auf, auch in der Ehe nicht. Und vor der Ehe können wir immer nur das Gröbste eigentlich abklären in unserem Leben. In der Ehe kommt das wahre Kennenlernen. Und wir packen dieses Geschenk immer mehr aus und sehen, was da so drin ist. Und wir merken auf einmal, dass manche Sachen nicht übereinstimmen. Wir merken einmal auf einmal, dass der andere andere Vorstellungen hat als ich über irgendeine Frage, die sich vor der Ehe noch gar nicht gestellt hat. Dann merken wir einmal, dass der andere einen anderen Charakter in manchen Dingen hat als ich selbst. Und es kommt zu Unstimmigkeiten, es kommt zur Uneinigkeit. Deswegen sagte ich am Anfang, wir gehen zwangsläufig mit viel Uneinigkeit rein, weil wir den anderen noch gar nicht richtig kennen. Jedenfalls nicht alles. Und wir lernen uns immer mehr kennen daraus entstehen Uneinigkeiten. Und ich muss sagen, das ist ja erstmal ganz normal. Ja? Das ist das normale Leben. Wir lernen uns kennen und es entstehen Uneinigkeiten. Ein einfaches Beispiel dazu, ganz simpel. Nehmen wir an, ich mag chinesisch essen und Regina mag mehr griechisch essen. Und wir kommen auf die Idee, mal essen zu gehen. Vielleicht nicht vor der Ehe, sondern erst in der Ehe wollen wir mal essen gehen. Und dann sage ich, komm, wir gehen zum Chinesen. Und Regina sagt, ich mag aber mehr griechisch. Was sollen wir jetzt machen? Und jetzt entsteht eigentlich eine Uneinigkeit zwischen uns. Wo sollen wir jetzt hingehen? Zum Chinesen oder zum Griechen? Das ist völlig normal. Das ist gar kein Problem, dass diese Frage entsteht. Das ist noch kein Streit oder noch keine Uneinigkeit. Nämlich, es kommt darauf an, was wir aus dieser Frage machen. Im Prinzip, die Uneinigkeit ist nicht das Problem, sondern wie gehen wir mit dieser Uneinigkeit um? Das ist die Frage, die sich hier stellt. Das ist eine normale Alltagssituation. Ob daraus ein Konflikt entsteht und wir uns beide die Köpfe einhauen wegen dieser Frage, wo wir essen gehen sollen oder nicht, liegt darin, wie wir mit dieser Uneinigkeit umgehen. Deswegen die Behauptung, wir gehen bereits mit viel Uneinigkeit in die Ehe und sie wird immer dann sichtbar, wenn die Lebensumstände sie aufdecken oder hervorholen. Ja, da kommt eine Situation im Leben und dann auf einmal, oh, jetzt merken wir sind uneinig. Was machen wir jetzt? Wie gehen wir damit um? Das ist ganz normal. Deswegen will ich euch erstmal ermutigen, habt keine Angst vor Uneinigkeit in der Ehe. Die wird kommen, das ist ganz normal und gar nicht schlimm, wenn wir die Uneinigkeit in unserem Leben entdecken. Uneinigkeit entdecken bedeutet so viel, wie wir lernen uns einfach mal besser kennen. Was aber schlimm ist, ist, wenn Uneinigkeit unter uns nicht geklärt wird. Das ist das Schlimme daran. Oft liegt da der Hund begraben. Und das sehen wir auch in der Ehe von Isaak und Rebekka. Also die Frage ist nicht, ob wir Uneinigkeit untereinander haben, sondern wie wir mit der Uneinigkeit untereinander umgehen. Und jetzt zurück zur Geschichte. Worin besteht eigentlich die Uneinigkeit zwischen Isaak und Rebekka? Wir lesen in Vers 28. Und Isaak hatte Esau lieb, denn Wildbret war nach seinem Mund. Rebekka aber hatte Jakob lieb. Die Uneinigkeit zwischen Isaak und Rebekka bestand in der Bevorzugung des jeweiligen Kindes. Dadurch, dass die Kinder auf die Welt gekommen sind, wurde das Paket von Isaak und das Paket von Rebekka wieder ein bisschen mehr geöffnet und sie haben sich ein bisschen besser kennengelernt, wie sie eigentlich sind. Und was kommt da raus? Die Vorlieben der beiden. Das kommt raus. Was hat der andere lieber? Bei Isaak war es eindeutig, er liebte Wildbraten essen. Was denn sonst? Wir Männer sind viel einfacher gestrickt als die Frauen wahrscheinlich. Und weil Esau ein guter Jäger wurde und ein richtiger gestandener Mann mit viel Haare und wahrscheinlich viele Muskeln und so weiter, konnte er bei dem Vater viele Punkte sammeln, weil er ein guter Jäger war und einen guten Wildbraten machen konnte. Deswegen hat Isaak den Esau lieber gehabt als den Jakob. Hat den Esau bevorzugt. Rebekka hatte den Jakob bevorzugt. Er war eher ein feiner, ein kultivierter, ein ruhiger Mann, der gerne zu Hause blieb, bei der Mutter. Das mögen die Mütter, dass die Kinder zu Hause sind. Deswegen bevorzugte Rebekka den Jakob. Außerdem hat Gott zu ihr auch gesagt, dass der Ältere dem Jüngeren dienen wird. Und Rebekka hat es wahrscheinlich sehr stark verinnerlicht in dieser Zeit. Es war eine Gebetserhörung für sie. Hier geht es aber um die Frage der Sympathie. Ja. Was finde ich sympathischer? Was habe ich am liebsten? Was sind meine Vorlieben? Und das bevorzuge ich natürlich. Das bedeutet nicht, dass Isaak den Jakob nicht geliebt hat. Und das bedeutet auch nicht, dass Rebekka den Esau gehasst hat. Sie lebten wahrscheinlich beide. Aber wenn die Lebensumstände es forderten, dann würden sie den jeweiligen anderen bevorzugen. Und hier beginnt die Uneinigkeit. Es entsteht ein gewisses Konfliktpotenzial. Aber das Leben geht weiter und ich spule jetzt mal eine ganze Weile nach vorne. Nämlich ab der Geburt von Isaak und Jakob, 77 Jahre später. Die Familie hat einiges erlebt. Gott hat aber gesegnet. Isaak und seine Familie wurde reich und Gott hat sie sehr gesegnet. Isaak bleibt der Rebekka treu. Er hatte keine Nebenfrauen. Das war eigentlich gar nicht so üblich, dass man nur eine Frau hatte damals. Isaak blieb der Rebekka treu. Esau war inzwischen verheiratet, hatte zwei kananäische Frauen, also nicht aus dem eigenen Volk, was die Eltern, besonders Rebekka, sehr zu schaffen machte. Im Text heißt es, dass die beiden Frauen ein Herzleid für Isaak und Rebekka waren, aus einem anderen Volk. Ein Grund mehr für Rebekka, den Jakob zu bevorzugen. Jakob war noch alleine, da war noch alles offen. Isaak ist bereits 137 Jahre alt, blind und dachte, jetzt muss ich mein Erbe weitergeben, bevor ich sterbe. Jetzt kommt eine Situation, eine neue Lebenssituation, ein neuer Lebensumstand. Ich muss mein Erbe weitergeben. Neue Entscheidung muss getroffen werden. 1. Mose 27, ab Vers 1, könnt ihr gerne auch aufschlagen. 1. Mose 27, ab Vers 1, der nächste Abschnitt. Und es geschah, als Isaak alt geworden und seine Augen trübe waren, so dass er nicht mehr sehen konnte, da rief er seinen älteren Sohn Esau und sagte zu ihm, mein Sohn. Und er sagte, hier bin ich. Und er sagte, sieh doch, ich bin alt geworden. Ich kenne nicht den Tag meines Todes. Und nun nimm doch dein Jagdgerät, deinen Köcher und deinen Bogen und geh hinaus aufs Feld und erjage mir ein Wildbret. Und bereite mir ein Leckerbissen, wie ich ihn liebe. Und bring ihn mir her, dass ich esse, damit meine Seele dich segnet, bevor ich sterbe. Rebekka aber hatte gehört, wie Isaak zu seinem Sohn Esau redete. Also Isaak wusste, er wird bald sterben, er ist schon blind geworden, er weiß nicht mehr genau, wie lange er leben soll. Und er sagte zum Esau, Esau, dich will ich segnen. Jetzt geh raus, mach mir nochmal so einen richtigen schönen Leckerbissen, damit meine Seele dich segnet. Und Rebekka hat da diesem Gespräch zugehört. Isaak will also Esau segnen und wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Rebekka wollte aber, dass Jakob den Segen bekommt vom Vater. Sie geht zum Jakob, präpariert ihn so, damit er sich wie Esau anfühlt und wie Esau riecht und bereitet ihm das Essen aus wildfleischähnlichem Fleisch und stiftet ihn an, seinem Vater zu hintergehen, um den Segen zu erhaschen. Also Betrug letztendlich. Jakob zögert kurz und sagt, oh, was ist, wenn der Vater mich erwischt dabei und sieht oder merkt, dass ich nicht Esau bin. Und Rebekka beruhigt ihn und sagt, die Konsequenzen werde ich tragen. Aber macht es. Der Plan geht aber auf. Jakob erhascht sich den Segen vom Vater anstatt der Esau. Isaak wird auf hinterlistige Art und Weise getäuscht und betrogen von seiner eigenen Frau und von seinem eigenen Sohn. Was ist da passiert? Wie sind die mit dieser Uneinigkeit umgegangen, die letzten 77 Jahre? Die beiden hatten 77 Jahre Zeit, um diese Frage unter sich zu klären, wer von den beiden den Segen erhalten soll. Aber bis zuletzt blieb diese Frage offen, ungeklärt. Vielleicht haben sie versucht, das zu klären. Vielleicht kam es immer wieder zu Diskussionen während diesen 77 Jahren um die Kinder. Wir wissen nicht, ob sie viel gestritten haben um die Kinder und wegen den Kindern und so weiter. Es wird uns alles nicht so richtig berichtet. Vielleicht ist Rebekka zum Isaak gegangen und hat gesagt, Isaak, mein geliebter Mann, mach Jakob zum Erben. Gott sagte mir, bevor sie geboren worden sind, dass der Ältere dem Jüngeren dienen wird, also der Esau dem Jakob dienen wird. Außerdem hat Esau zwei fremde Frauen, unter denen wir beide leiden müssen. Bei Jakob ist noch alles offen. Und Esau, nein? Esau ist der Erstgeborene, bei Isaac. Esau ist der Erstgeborene. Außerdem ist Esau der richtige Mann. Der ist stark, der ist behaart, der macht mir ein super schönes Essen immer und so weiter. Isaac liebte den Esau. Sorry, immer diese Namen hier die ganze Zeit, gell? Oder sie haben gar nicht drüber geredet. Sie haben es einfach stehen lassen. Diesen Konflikt untereinander, diese Uneinigkeit, dieses Konfliktpotenzial haben sie einfach stehen lassen. Weil Isaac war eigentlich eher so ein ruhiger Typ, der Konflikten aus dem Weg gegangen sind. Das lesen wir über das ganze Leben von Isaac. Sehen wir, dass Isaac immer auf Frieden bedacht war. Auf Frieden bedacht war. Er ist jedem Konflikt einfach aus dem Weg gegangen. Vielleicht haben sie gar nicht drüber geredet. Wir wissen es nicht. Aber was feststeht, es führte zu einer gewissen emotionalen Trennung zwischen Rebekka und Isaac. Rebekka hat sich emotional von Isaac so getrennt, dass sie sogar in der Lage war, Isaac auf hinterlistige Art und Weise zu betrügen. Die Folge? Tiefe Verletzung, tiefe Wunden, Vertrauensbruch. Vorhin erwähnte ich, dass es nicht schlimm ist, wenn wir merken, dass manche Dinge in unserem Leben, dass wir in manchen Dingen in unserem Leben uneinig sind. Das ist nicht schlimm. Was aber schlimm ist, ist, wenn wir die Uneinigkeit stehen lassen in unserem Leben und nicht klären. Wenn wir die Uneinigkeit unbehandelt lassen. Ach, es bringt nichts, mit dir darüber zu diskutieren, du Dickschädel, du zum Beispiel. Du hast deine Meinung und ich habe meine Meinung. Lassen wir es einfach so stehen und trennen uns in dieser Sache voneinander. Das kann passieren und es passiert. Und wenn wir dann so weiterleben, drängt sich immer weiter ein Keil zwischen uns in dieser Frage. Ja? Das heißt nicht, dass wir uns nicht mehr lieben. Das heißt auch nicht, dass unsere Ehe kaputt gegangen ist und so weiter. Es kommt immer darauf an, welche Frage man da sich stellt und wo man sich uneinig ist. Aber es drängt sich in dieser Sache ein Keil zwischen uns, wenn wir Uneinigkeit unbehandelt lassen. Und die Beziehung bekommt einen bitteren Nebengeschmack. Immer dann, wenn das Thema aufkommt, in dem man sich uneinig ist. Wir können das vielleicht mit einer verschleppten Krankheit so vergleichen. Ja? Wenn man eine Krankheit nicht behandelt, dann verschleppt man sie und sie bleibt immer bestehen, bis man sie wirklich behandelt und aus der Welt schafft. So ist es, wenn wir mit Uneinigkeit unter uns leben. Und der Ausgang der ungeklärten Uneinigkeit ist immer Rivalität. Man ist in diesem Thema, sind wir Rivalen und eine emotionale Trennung zwischen uns. In dieser Sache. Okay, in dieser Sache machst du dein Ding und da mache ich mein Ding, da trennen wir uns. Wir leben aber trotzdem zusammen und wir lieben uns, zum Beispiel. Eine Ermutigung an uns: Wenn wir Uneinigkeit zwischen uns bemerken, in irgendeiner Sache, egal ob in kleinen Dingen, es können auch die großen Dinge sein im Leben, dann müssen wir sie klären, bevor es zu großen Verletzungen kommt. Bevor wir uns in manchen Bereichen auseinanderleben können und voneinander trennen. Bevor wir eine gewisse Rivalität aufbauen. Gottes Kinder sind keine Rivalen. Das musste ich letztens erkennen, als ich mit Regina in einer Sache uneinig war, musste ich selber erkennen und sagen, warte mal kurz, wir sind doch keine Rivalen. Warum müssen wir jetzt in dieser Sache miteinander kämpfen? Warum müssen wir uns da die Köpfe einschlagen? Also so war es nicht, aber warum müssen wir da uneinig sein? Wir sind doch keine Feinde. Wir sind ein Team, wir sind ein Fleisch. Gott hat uns zu einem gemacht. Und die Frage ist nur, wie können wir Uneinigkeit gegenübertreten? Dazu gibt uns die Geschichte eigentlich keine Antwort, zwischen Isaac und Rebekka. Das Verhalten von Isaac und Rebekka wird hier nicht beurteilt in dieser Geschichte. Die Geschichte enthält keine Lehre darüber, wie sie der Uneinigkeit entgegengetreten sind. Die Bibel belässt es bei dieser Erzählung und lässt die Tat Rebekkas unkommentiert. Wir wissen nicht, was danach in der Ehe passiert ist. Sie sind zusammengeblieben, das wissen wir. Aber mehr wissen wir auch nicht. Übrigens, Eine Sache, die hier noch wichtig ist anzumerken in dieser Geschichte, die Initiative ging von Rebekka aus, aber die Schuld daran trifft beide. Die Schuld daran trifft beide. Das ist hier wichtig anzumerken. Der Mann in der Familie ist für das geistliche und auch das geistige Wohl der Familie verantwortlich. Das haben wir während dieser Predigtreihe schon gehört. Isaak hat die Frage aber für sich selbst geklärt, ohne es mit Rebekka zu klären. Und vor allem, ohne es mit dem Herrn zu klären. Das ist das weitaus Schlimmere noch. Vielleicht wäre die Geschichte ganz anders ausgegangen. Er hätte es erst mit dem Herrn klären sollen. Und der Herr hätte ihm vielleicht auch gesagt, nein, warte mal kurz, Jakob ist der von mir erwählt ist, nicht Esau. Aber er hat es für sich behalten. Er hat die Entscheidung selber getroffen. Weil Wildbret hat ihm sehr gut geschmeckt. Sein Verlangen und seine Wünsche, er war im Prinzip blind vor seinem eigenen Verlangen. So kann man es vielleicht sagen. Er hat nach seinem Bauch heraus entschieden und begegnet dieser Frage nicht dem Herrn. Der Herr wollte nämlich, dass Jakob den Segen erbt, was auch geschehen ist, aber nicht auf diese Weise, die dem Herrn gefällt. Dieser Betrug hat dem Herrn auf keinen Fall gefallen. Das wissen wir. Gottes Charakter ist nicht so. Also, bis jetzt haben wir ja aus dieser Predigt noch nicht so viel gelernt. Ja. Nur, dass es normal ist, dass wir Uneinigkeit haben in der Ehe und dass wir schon mit Uneinigkeit in die Ehe hineingehen, aber keine Angst davor haben brauchen, das ist normal. Das Wichtige ist aber, dass wir mit dieser Uneinigkeit richtig umgehen. Wir müssen sie unbedingt klären. Sonst entstehen Verletzungen, emotionale Trennungen und in manchen Lebensbereichen. Aber wie tun wir das? Wie können wir in Uneinigkeit miteinander umgehen? Jetzt könnte man wahnsinnig viele Ratschläge geben, wie man Uneinigkeit umgehen kann und so weiter. Und darauf bin ich ja noch gar nicht richtig eingegangen. Und die Antwort darauf lautet, zuallererst und vor allem begegne Gott. Tue das, was Isaak nicht getan hat. Begegne Gott. Warum? Weil Gott der Einzige ist, der gut ist. Und der immer aus etwas Schlechtem etwas Gutes macht. Das haben wir am Anfang gehört in der Predigt. Wie geht es? Wie können wir Gott begegnen? Jakobus aus dem Neuen Testament bringt es da auf den Punkt. Er stellt sich nämlich auch die Frage und er sagt in Jakobus 4, Vers 1, woher kommen nun Kriege und Streitigkeiten unter euch? Nicht daher aus den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Jakobus fasst es super zusammen. Die ganze Geschichte von Isaak und Rebekka wird schön zusammengefasst und sagt, die Streitigkeiten, die Uneinigkeiten, die Kriege unter euch kommen daher, dass ihr so große Wünsche in euch habt, dass sie einander widersprechen, dass sie in uns einen Streit entfachen und wir dann miteinander streiten. Das haben wir bereits in der Geschichte gesehen. Danach entwickelt Jakobus seine Gedanken weiter und vertieft die Gedanken und kommt auf ein Ergebnis, wie wir mit Uneinigkeit umgehen sollen. Und zwar sagt er in Jakobus 4, Vers 7 und 8, die Lösung von dem Ganzen. Wie können wir diese Kriege, diese Streitigkeiten entfliehen oder nicht entfliehen, sondern klären? Ja? Und dann sagt er hier, Jakobus 4, Vers 7 und 8, unterwerft euch nun Gott. Widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Begegne Gott in der Uneinigkeit. Unterwerft euch nun Gott. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Gott begegnen in der Uneinigkeit heißt ganz praktisch, geh zu dem Herrn im Gebet, sprich mit dem Herrn, nahe dich dem Herrn und schaffe erstmal all deinen ganzen Stolz beiseite. Das ist jetzt ungeachtet von der Person, mit der man uneinig ist. Wir sollen alleine hingehen zum Herrn, uns ihm nahen im Gebet und vor ihm stehen und unseren ganzen Stolz mal beiseite schaffen. Und beim Herrn ist es nicht so schwierig. Beim Partner ist es schwierig, meinen Stolz beiseite zu legen und sagen, okay, ich habe da was falsch gemacht und so weiter. Beim Herrn ist es nicht so schwierig. Gott steht über allem. Und da fällt es uns auch nicht schwer, seine Autorität anzuerkennen. Naht euch dem Herrn, geht zu ihm und legt deinen Stolz zur Seite. Und das bedeutet, unterwerft euch nun Gott, wie Jakobus das sagt. Und dann frag ihn, was du jetzt tun sollst. Im Prinzip genauso wie Josua es vorhin gemacht hat. Ja. Er begegnet dem Herrn und fragt ihn, ja, was soll ich jetzt tun? Immer wenn wir dem Herrn begegnen, heißt es, dass wir uns ausrichten. Immer. Ja, immer wenn wir vor den Herrn treten, heißt es, wir richten unser Leben neu aus auf ihn. Weil er ist doch die Autorität unseres Lebens. Er ist noch der, der gut ist und der aus Schlechtem immer Gutes macht. Deswegen der erste Schritt, den wir immer machen müssen bei Uneinigkeit untereinander, wir müssen erstmal zum Herrn gehen und uns neu ausrichten, unseren Stolz beiseite schaffen und fragen, Herr, wie bist du eigentlich? Wie würdest du das jetzt machen? Was soll ich tun, besser gesagt? Ganz ungeachtet von meinem Stolz. Und der Herr wird zu uns reden. Dann wird der Herr uns die nötige Liebe schenken, die nötige Demut schenken dem anderen gegenüber. Und uns vielleicht auch das geben, dass wir uns vielleicht auch unterordnen können. Und dass wir die Frage in Liebe klären können, die Uneinigkeit. Aber wenn unser erster Weg nicht der ist zu unserem Herrn und wir ihm sagen und wir ihm nicht sagen, Herr, ich packe all meinen Stolz zur Seite, sag du, wie es mir, wie ich mit dieser Situation umgehen soll, dann ist es der falsche Ansatz. Weil nur der Herr ist gut und aus ihm kommt alles Gute. Gott zu begegnen heißt immer, sich an ihm auszurichten. Viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Wir können jetzt wahnsinnig viel darüber reden, wie, wenn die Uneinigkeit entsteht. Unser Leben ist ja so wahnsinnig kompliziert. Ja. Wir können uns in so vielen Sachen uneinig sein, das ist eigentlich Wahnsinn. Ja. In wie vielen Sachen wir uns uneinig sein können. Und wir müssen jeden einzelnen Fall gesondert betrachten und sagen, ja, da musst du demütig sein, da musst du dich unterordnen, da müsst ihr einen Kompromiss machen und so weiter. Das können wir alles machen. Aber wenn wir das nicht in der Gegenwart des Herrn machen, dann ist es eigentlich oft nur Luft, leere Luft. Deswegen der erste Weg ist immer zum Herrn. Dabei will ich es auch erstmal belassen. Ja. Und bevor ich jetzt zum Schluss komme, wünsche ich euch da erstmal Gottes Segen dabei, auf dem Weg zum Herrn, Gott zu begegnen in eurer Uneinigkeit. Lasst Uneinigkeit nicht stehen, weil sonst kommt es zu großen Verletzungen. Sehen wir am Leben von Isaac und Rebekka. Und bevor ich jetzt zum Schluss komme, bin ich noch eine Erklärung schuldig über die Familie von Isaac und Rebekka. Nämlich, wozu steht eigentlich diese Geschichte in der Bibel? Diese Geschichte steht nicht in erster Linie in der Bibel, damit wir wissen, wie wir mit Uneinigkeit umgehen sollen, weil die Lehre steht da gar nicht, wie wir damit umgehen. Die Geschichte hat kein Happy End, sozusagen, in der Beziehung zwischen Isaac und Rebekka. Jedenfalls nicht so, wie sie in der Bibel beschrieben ist oder so weit sie in der Bibel beschrieben ist. Die Geschichte zeigt uns, dass Gott trotz unserem Versagen etwas Gutes daraus entsteht, macht, etwas Gutes daraus macht. Dass Gott trotz unserem Versagen etwas Gutes daraus macht. Aus dieser Familie sollte einst mal der Retter entstehen. Und das ist Jesus Christus. Deswegen steht die Geschichte in der Bibel drin. Gott zeigt uns damit, dass seine Gnade nicht davon abhängt, welche krummen Wege wir gehen, zu welchen bösen Taten wir imstande sind. Davon hängt Gottes Gnade nicht ab. Gottes Gnade, durch Rebekka und Isaak ist Gottes Gnade entstanden, Jesus Christus. Gott hat es so gewollt, dass Jesus diesen Heilsweg durchgeht. Durch Menschen, die unvollkommen sind, die voller Fehler sind, wo wahnsinnig viel Uneinigkeit steht. Wusstet ihr schon, dass Jesus aus dem Seitensprung von David und Bathseba entstanden ist? Da kam Salomo raus und Salomo ist der Verheißungsträger und Jesus entstammt aus dieser Geschichte, aus diesem Seitensprung. Gott schreibt auf krummen Wegen gerade, haben wir auch mal letztens gehört. Gott schreibt auf krummen Wegen gerade. Gottes Gnade ist frei, eine freie Entscheidung von Gott selbst, dass er uns begnadigt, uns fehlerhaften, unvollkommenen Menschen. Wenn Gott sich entscheidet, Gnade zu geben, dann gibt er Gnade. Und die hat er uns durch Jesus Christus sichtbar werden lassen. Die Gnade Gottes besteht darin, dass er seinen Sohn Jesus Christus gesandt hat, um uns erstmal mit ihm zu versöhnen, damit etwas Gutes daraus entsteht. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Glaubenslage und in welcher Beziehungslage und Situation du jetzt heute steckst. Vielleicht sind schon wahnsinnig viele Verletzungen geschehen im Leben. Vielleicht sind auch viele Uneinigkeiten ungeklärt geblieben. Vielleicht stehst du mit Gott und mit Menschen auf Kriegsfuß. Hopfen und Malz sind aber noch nicht verloren. Das lehrt uns die Geschichte. Gott sandte seinen Sohn, um aus deinem schlechten Leben etwas Gutes zu machen. Gott ist ein Gott der Versöhnung. Und das in jeglicher Hinsicht. Zum Abschluss will ich jetzt noch 2. Korinther 5, Vers 17 vorlesen. Und bitte versteht es als Aufruf für uns alle, diesen Aufruf, den Paulus macht. Als Hoffnung, als Aufruf, als Trost. Paulus schreibt zu den Korinthern, 1. Korinther 5, ab Vers 17, 2. Korinther 5, ab Vers 17. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas Neues hat begonnen. Denn alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Jesus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht mehr anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkündigen. Deshalb treten wir im Auftrag von Jesus als seinen Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen zu uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Jesus Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Denn der ohne Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Amen.